Deutschlandfunk, der Tag.
In dieser schweren Zeit steht Deutschland fest an der Seite Israels. Darauf kann sich das israelische Volk und darauf können sich auch Jüdinnen und Juden in Deutschland verlassen.
Es ist eigentlich ein endloser Albtraum. Man begreift die Zahlen nicht.
In der Nacht zum Samstag hat dieser Albtraum angefangen. Unfassbar schwere Angriffe der Hamas auf Israel. Hunderte Tote, wahrscheinlich 100 Menschen verschleppt nach Gaza.
Ein Mensch, der ein Baby entführt. Ein Mensch, der eine Mutter mit zwei Kindern auf dem Arm in einen Jeep schleppt, der ältere Menschen in ihren Häusern in den Kibbutzim schießt. Wie sind wir in eine Lage gekommen, wo das menschlich möglich ist?
Das ist Ofer Waldmann, Israeli und Autor. Er lebt in der Nähe von Haifa und mit ihm sprechen wir gleich über das, was gerade in Israel passiert. Und ein mieser Abend für die Ampel und für die Linke, ein mittelguter Abend für Markus Söder, ein sehr guter Abend für die CDU in Hessen und eine Megaparty für die AfD. So sieht ungefähr das Stimmungsbild nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen aus. Und vor allem dieser Rechtsrutsch, diese hohen AfD-Werte, das müssen wir uns hier auch nochmal genauer angucken. Der Tag am 9. Oktober 2023 mit mir, Josephine Schulz. Hi.
I haven't seen such massacres.
Ich habe noch nie solch ein kaltblütig ausgeführtes Massaker gesehen, vor allem bei dem Festival nahe dem Kibbutz Reim, wo die jungen Leute feierten. Aber auch im angrenzenden Kibbutz wurden die Menschen systematisch umgebracht. Das ist wirklich die schlimmste Art von Terror. Da wurden Menschen kaltblütig ermordet.
Die Angriffe der Hamas auf Israel mit Raketen, aber auch direkt auf israelischem Gebiet, Entführungen, Misshandlungen seit Samstag früh, das hat so niemand erwartet. Das hat Israel wirklich kalt erwischt. Es gibt um die 700 Todesopfer, stand jetzt auf israelischer Seite, über 2000 Verletzte und wahrscheinlich um die 100 Menschen, die von der Hamas gekidnappt wurden. Und Israel schlägt zurück, unter anderem mit Beschuss von Gaza und auch dabei gibt es natürlich zahlreiche Tote, auch Zivilisten.
Es gibt hunderte Tote am Grenzzaun. Jeder, der an den Zaun kam, um einen Anschlag gegen uns auszuführen, wurde von uns massakriert. Mit Hubschraubern, Panzern und unbemannten Drohnen haben wir sie getötet. Mit unserer Angriffswelle auf Beit Hanun im Gazastreifen gestern Abend haben wir etliche Terroristen unter den Gebäuden begraben.
Das war Benjamin Netanyahu. Die israelischen Ortschaften rund um den Gazastreifen hat die israelische Armee offenbar wieder unter ihre Kontrolle gebracht und den Gazastreifen selbst will man komplett blockieren, was dann dort sicher eine absolute Katastrophe, also eine absolute humanitäre Katastrophe wäre. Jetzt stellen sich ganz viele Fragen. Wie konnte das passieren? Wieso haben die israelische Abwehr, die Geheimdienste versagt? Weitet sich das Ganze zu einem Flächenbrand aus im Nahen Osten? Steckt eigentlich der Iran hinter der ganzen Sache? Und ich kann nicht versprechen, dass wir alle diese Fragen heute direkt beantworten, aber ich glaube, dafür ist auch in den kommenden Tagen noch Zeit. Da wird das sicher noch mal Thema hier im Podcast sein. Für heute haben wir uns mit Ofer Waldmann verabredet. Er ist Israeli, lebt in der Nähe von Haifa. Dort ist er auch gerade, öfter aber auch mal in Deutschland. Und er arbeitet unter anderem als Autor. Herr Waldmann, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Vielleicht können Sie uns mal schildern, wie Sie die Tage seit Samstag erlebt haben.
Es ist eigentlich ein endloser Albtraum. Man begreift die Zahlen nicht. Über 700 Tote, 130 in etwa verschleppte Gefangene. Vor allem die Bilder auf den Social Medien. Man sieht Freunde, Freundinnen, Verwandte, die Bilder ihrer Geliebten posten und sagen, entweder sind sie gefallen oder sind vermisst, sind verschleppt worden. Das will man, das kann man nicht begreifen.
Also auch wenn Sie jetzt in Haifa ja nicht in unmittelbarer Nähe zum Gazastreifen sind, das betrifft alle Menschen vor Ort.
Israel ist kein großes Land. Wir sind hier in etwa 140 Kilometer nördlich vom Gazastreifen. Aber ja, also bei dieser Zahl 700 Tote, das ist so viel wie im gesamten Sechstagekrieg. In jedem Haus hören Sie von Menschen, die diese Person kennen, die wie gesagt getötet wurde, verschleppt wurde und zum Teil auf eine grausame Art und Weise, die man eigentlich kaum begreifen kann.
Man hat hier gehört, dass diese Angriffe, diese massiven Angriffe Israel völlig überrascht haben, völlig kalt erwischt haben. Ging Ihnen das auch so?
Absolut. Also das ist, man ist Samstagmorgen, also erstmal Samstag, ein freier Tag. Dazu war das auch ein extra Feiertag, Chag Simchat Torah. Und wir sind zu einem Horrormorgen aufgewacht. Man hätte nicht gedacht, dass das kommt. Und fast auf den Tag genau 50 Jahre nach der letzten großen Überraschung, also wo Israel überrascht wurde, Yom Kippur-Krieg 1973, und jetzt wieder so eine blutige Überraschung. Das hat uns alle total schockiert. Das Land ist nach wie vor unter Schock.
Und können Sie sich das irgendwie erklären, wie Hamas-Kämpfer nach Israel eindringen konnten, obwohl die Grenze zum Gazastreifen ja, glaube ich, eine der bestgesichertsten Grenzen der Welt ist? Wie die starken israelischen Geheimdienste das alles nicht haben kommen sehen, nicht mitbekommen haben, dass die Hamas offenbar seit langem ja so einen großen Angriff geplant haben muss?
Das ist eine gute Frage. Die wird geklärt, nachdem die Kampfhandlungen zu Ende kommen. Wir sind noch mittendrin. Es wird noch gekämpft auf israelischem Boden, auf palästinensischem Boden. Die Zeit für diese Fragen wird kommen. Erste Vermutungen sagen, dass die Auseinandersetzungen zwischen den Siedlern und den Palästinensern im Westjordanland die Aufmerksamkeit der israelischen Armee abgelenkt hat. Aber die Frage, die Sie gerade gestellt haben, fragen sich viele. Man fragt sich, was die Rolle der Regierung auch dabei war.
Nun schlägt Israel zurück, bombardiert den Gazastreifen, will ihn offenbar auch komplett abriegeln. Auch dabei sind hunderte Palästinenser wohl gestorben, auch Zivilisten. Aber insgesamt ist, glaube ich, Konsens, dass Israel natürlich das Recht hat, sich und seine Bürger zu verteidigen. Wie sehen Sie jetzt diese militärischen Gegenreaktionen?
Also wir sind im Krieg. Hamas hat den Krieg erklärt. Andererseits bange ich um die Menschen und die Zivilbevölkerung, sowohl in Gaza als auch in Israel. Und die Rufe, die Sie auch jetzt gerade quasi angedeutet haben, die Rufe nach Vergeltung, lassen das Blut in den Adern frieren. Allerdings das gleiche Blut, das jetzt auch noch kocht wegen der unbeschreiblichen Brutalität der Hamas bei diesem Angriff. Aber das ist nicht das erste Mal, dass Israel und Gaza sich bekriegen. Jedes Mal schwört man auf Rache und Vergeltung. Und es war Albert Einstein, der gesagt hat, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Ich befürchte, das wird diesmal nicht anders sein.
Aber ist das grundsätzlich richtig oder gar nicht anders möglich, wie jetzt Israel auch reagiert in so einer Situation?
Also erstmal ist Israel, wie gesagt, unter Schock. Und man kann noch nicht wirklich von einer koordinierten, durchdachten Reaktion sprechen. Dazu haben wir leider eine Regierung, die noch vor diesem Überraschungsschlag gezeigt hat, dass sie zum Handeln sehr bedingt fähig ist, zum koordinierten Handeln erst recht. Es ist zu hoffen, dass die israelische Armee größte Vorsicht ausübt bei den Angriffen in Gaza. Gaza ist aber das am dichtesten bevölkerte Gebiet dieser Welt, dass viele Palästinenserinnen und Palästinenser gestern, heute und in den nächsten Tagen ihr Leben lassen werden, ist klar. Dazu sollte man aber vielleicht sagen, mit der dazugehörigen Vorsicht, bei dem Angriff der Hamas war die Zivilbevölkerung in Israel das Ziel. Es war das erklärte Ziel dieses Angriffs. Bei den Angriffen der israelischen Armee auf Gaza ist die Hamas und die Hamas-Führung und die Führung des islamischen Dschihads das Ziel, nicht die Zivilbevölkerung.
Weil Sie jetzt auch mehrfach gesagt haben, wir sind im Krieg, das sagt ja die israelische Regierung auch, und hat, glaube ich, auch einen Kriegszustand, einen Notzustand ausgerufen. Wie macht sich das bemerkbar? Wie muss man sich das vorstellen? Also heißt das im Grunde auch, dass potenziell alle Männer, alle Frauen, die mal bei der Armee waren, sich jetzt bereit machen, einberufen zu werden?
Das ganze Land ist mobilisiert. Israel hat bis jetzt über 300.000 Soldatinnen und Soldaten als Reservisten einberufen. Das ist eigentlich die größte Schlagkraft, die Israel je seit Israels Gründung zusammengestellt hat. Das muss man sich erstmal vor Augen führen. Mehr als im Sechstagekrieg, mehr als im Yom Kippur-Krieg. So groß ist der Schock, so groß ist das Entsetzen. Das spüren sie überall. Sie sehen natürlich viel Militär auf den Straßen. Die ganze Zeit fliegt die Luftwaffe über unseren Köpfen. Wer nicht als Reservist einbezogen wird, sammelt Essen, sammelt Kleidung für die Soldatinnen und Soldaten oder beherbergt die evakuierte Zivilbevölkerung, die aus der Nähe des Gazastreifens evakuiert wurde. Dazu kommen erste Meldungen, dass auch die Region an der Grenze zu dem Libanon evakuiert wird. Auch diese Menschen müssen versorgt werden. Das heißt, jede macht irgendwas, das, was man machen kann.
Weil Sie gerade die Grenze zum Libanon angesprochen haben, das wollte ich Sie auch fragen. Da ist ja Haifa relativ nah. Haben die Menschen auch gerade bei Ihnen Angst, dass sich dieser Krieg ausweiten könnte, dass es auch von da Angriffe geben könnte?
Auf jeden Fall. Meine erste Reaktion Samstagmorgen, als ich die Nachrichten gelesen habe, war erstmal unseren Bunker fertig zu machen, das heißt mit Wasser, Essen zu füllen. Und es gab auch Angriffe aus dem Libanon von Hezbollah auf Israel, jedoch noch begrenzt. Man weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Die USA und Israel haben auch alle Nachbarstaaten und Organisationen Israels deutlich gewarnt, sie sollen jetzt Israel in dieser Stunde der Not nicht testen. Aber die Angst ist groß. Wir schauen mit Bangen nach Norden, wir schauen mit Bangen ins Westjordanland. Und man fragt sich auch, was innerhalb Israels in den gemischten jüdisch-arabischen Städten passiert. Wobei da gibt es viele NGOs, die gerade jetzt jüdisch-arabische NGOs, die sich größte Mühe geben, dass die Lage innerhalb Israels nicht eskaliert.
Ich wollte Sie gerne nochmal nach der israelischen Regierung fragen, weil es gab ja in den letzten Monaten riesige Proteste gegen die extrem rechte Regierung von Benjamin Netanyahu. Ist das jetzt erstmal vorbei, weil eben Israel im Krieg ist, weil alle Israelis in so einer Gefahrensituation dann vielleicht auch erstmal geschlossen hinter ihrer Regierung stehen?
Die Israelis stehen geschlossen, die Israelis stehen aber nicht geschlossen hinter der Regierung, weil die Regierung ziemlich abwesend ist, das muss man sagen. Wir haben auch am Samstag lange gewartet, bis ein Sprecher der Regierung, der erste, der sich getraut hat, war der Verteidigungsminister Yoav Gallant. Netanyahu ließ sich sehr lange nicht blicken. Die Regierung wird als abwesend wahrgenommen. Die Lage wird von den Militärs, also von Armeeleuten bzw. Veteranen, eigentlich geleitet und geführt. Das heißt, die Israelis, die israelische Gesellschaft steht geschlossen zusammen. Aber das Erdbeben, das wir jetzt spüren, wird, wenn die Kampfhandlungen vorbei sind, die politische Klasse, sicherlich auch Israels Sicherheitsapparat, aber in erster Linie die politische Klasse so verändern. Also das, was wir bis vor ein paar Tagen hatten, das wird sich grundlegend ändern. Und vielleicht dazu sollte man sagen, diejenigen, die bis jetzt gegen die Regierung protestiert haben, die die Regierung auch als Verräter, Nestbeschmutzer verunglimpft hat, sind die Ersten, die die Uniform angezogen haben, sind die Ersten, die in den Krieg gezogen sind.
Ich weiß jetzt nicht, wie viel Kontakt Sie in die Palästinensergebiete und zu Palästinensern haben, aber man sieht jetzt ziemlich verstörende Bilder, wie diese Angriffe dort auch teilweise abgefeiert werden. Auch in Berlin gab es sowas. Bekommen Sie davon was mit, von der Stimmung in den Palästinensergebieten, vielleicht auch in der Westbank zum Beispiel?
Also nach der Reaktion der Palästinenser, da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Die Bilder aus Berlin, wo Süßigkeiten verteilt worden sind als Zeichen der Freude, sind entsetzlich und treffen viele israelische, jüdisch-israelische Friedensaktivisten, Aktivisten hart, werfen die wichtige jüdisch-israelische, arabische Friedensarbeit um Jahre zurück. Es ist jetzt sicherlich die Zeit für palästinensische Akteure, Zivilcourage zu zeigen, sich gegen diese Angriffe zu stellen. Es gibt arabische Stimmen, das muss man sagen, in der arabischen Welt und innerhalb Israels, die sich ganz deutlich gegen diese Angriffe positionieren. Es sind nicht viele, aber einige gibt es auf jeden Fall. Aber wie gesagt, mit jeder Stunde des Schweigens von palästinensischen Akteuren in Deutschland und anderswo wird die künftigen Beziehungen zwischen Israelis und Palästinensern sicherlich erschweren.
Aber weil Sie gerade sagen, also es sind wenige Stimmen, die sich so äußern, und anscheinend gibt es ja viel Support für diese Art von Terrorismus, auch viel Rückhalt für Kräfte wie die Hamas. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum, wo es doch eigentlich ganz offensichtlich ist, dass solche Angriffe die Lage der Palästinenser am Ende nur verschlechtern und klar ist, danach werden auch viele Palästinenser getötet werden und die Chance auf Verständigung und ein besseres Leben auch für diese Seite wird sinken?
Nochmal, das ist eine gute Frage, auf die ich keine Antwort habe. Wie viel Unterstützung es für die Hamas gibt, das weiß ich nicht. Die Hamas ist jetzt keine demokratisch legitimierte Bewegung. Und dass die Hamas womöglich auch in Diensten anderer Kräfte im Nahen Osten agiert und damit 2 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser in Gefahr bringt, das kann man eigentlich nicht fassen. Und das Entsetzen, das ich heute spüre, das viele spüren, wir bekommen auch viel Unterstützung von Deutschland und anderswo, das ist kein israelisches Entsetzen, das ist ein menschliches Entsetzen.
Es gibt ja auch die Theorie, dass eigentlich der Iran hinter dieser ganzen Sache steckt, hinter den Angriffen steckt. Jetzt wissen Sie wahrscheinlich auch nicht mehr als die Geheimdienste auf der ganzen Welt, wo gesagt wird, das ist noch nicht bestätigt, das weiß man nicht. Aber wie wird das in Israel diskutiert?
Also, wie Sie richtig sagen, das übersteigt meine Kenntnisse. Abgesehen vom Iran und abgesehen vom Gesamtkontext und abgesehen von Juden, Palästinensern und Israelis, ein Mensch, der ein Baby entführt. Ein Mensch, der eine Mutter mit 2 Kindern auf dem Arm in einen Jeep schleppt. Ein Mensch, der wahllos auf junge Menschen schießt, der ältere Menschen in ihren Häusern in den Kibbuzim schießt. Wer und was und wieso dahinter steckt, ist die falsche Frage. Die Frage ist, wie sind wir in eine Lage gekommen, wo das menschlich möglich ist?
Herr Waldmann, wenn ich darf, würde ich Ihnen noch eine letzte Frage gerne stellen, wie sich jetzt auch andere Staaten verhalten können, verhalten sollen. Also die USA hat angekündigt, dass man Israel jetzt militärisch noch sehr viel stärker unterstützen wird. Deutschland hat unter anderem erstmal seine Entwicklungsgelder in Richtung Palästina eingefroren. Was würden Sie sich wünschen, erhoffen, auch von anderen Ländern? Was wäre da die richtige Reaktion?
Also die Solidarität von den USA, die gerade tatsächlich einen Flugzeugträger Richtung Israel geschickt hat, und von anderen Ländern. Und wie gesagt, auch die Solidarität einzelner Menschen, Freundinnen und Freunde aus Deutschland und aus der ganzen Welt, die hinschauen, die sagen, wir sehen euch, wir denken an euch, wir schicken euch unsere Kraft und unsere Gedanken. Das ist sehr bedeutungsvoll, dass Deutschland nun mit dem Einfrieren der Hilfsgelder für die Palästinenser reagiert hat. Also für meine Begriffe Solidarität ist für etwas und nicht gegen etwas. Wenn man sich solidarisch mit Israel zeigen will, dann soll man Israel stärken. Man soll die Kräfte der israelischen Gesellschaft stärken. Man sollte sich auch fragen, weil man eben aus der Distanz schaut. Man kann auch mit Abstand sich überlegen, welche Gesprächsräume nach diesen Kampfhandlungen möglich werden. Das kann Deutschland sich sicherlich leisten. Die Akteure, mit denen Deutschland in Kontakt ist, die deutsche Zivilgesellschaft animieren, Stellung zu nehmen, ihre Stimme zu erheben gegen diese Gräueltaten, die wir jetzt sehen. Und bei aller Wut, und die spüre ich als Israeli ganz deutlich, sollte man nicht die palästinensischen NGOs treffen, die eigentlich für den Aufbau einer friedlichen palästinensischen Zivilgesellschaft arbeiten. Das wäre sicherlich das falsche Zeichen.
Herr Waldmann, dann danke ich Ihnen ganz doll für Ihre Zeit und wünsche Ihnen und Ihren Familien und Freunden alles, alles Gute.
Ich danke Ihnen, Frau Schulz.
Wir sind natürlich nicht taub und blind.
Das ist erstmal schon mal gut.
Und wir sollten die Signale alle miteinander in der Ampelkoalition erkennen. In diesen Wahlergebnissen liegt auch eine Botschaft für uns.
Also die Ampel hat verstanden, sagt Kevin Kühnert.
Es ist ein Rekordergebnis für uns hier in Hessen und Bayern. Und unsere Politik gibt uns recht. Immer mehr Wähler schenken uns ihr Vertrauen.
Und die AfD, wie man hier von Alice Weidel hört, ist mega happy. Mit den beiden Tönen sind die Wahlergebnisse in Bayern und Hessen wahrscheinlich schon ganz gut zusammengefasst. Für alle, die gestern was Besseres vorhatten, als Wahlsendung zu gucken oder zu hören, mache ich es noch mal ein ganz kleines bisschen detaillierter, aber ganz kurz und knapp. Also die Union ist in beiden Bundesländern mit Abstand stärkste Kraft geworden. Boris Rhein von der CDU in Hessen und Markus Söder in Bayern werden also wahrscheinlich Ministerpräsidenten bleiben können. Die Ampelparteien müssen alle richtig federn lassen. Grüne und SPD verlieren sowohl in Bayern als auch in Hessen bis zu 5 Prozentpunkte. Und die FDP, die fliegt aus dem nächsten Landtag in Bayern. Von der Linken müssen wir im Grunde gar nicht mehr reden. Die ist jetzt auch in Hessen raus. Und die AfD, und genau da wollen wir jetzt ein bisschen genauer hingucken, ist in beiden Bundesländern super stark. Zweitstärkste Kraft in Hessen, drittstärkste in Bayern. Die selbst feiern sich natürlich dafür, aber ich glaube, für viele andere war das ein ganz schöner Schock, dieser Rechtsrutsch. Und wie es dazu kommen konnte, darüber können wir reden mit Nadine Lindner, unserer AfD-Expertin, hier schon bekannt im Podcast. Hallo Nadine.
Ja, hallo nach Köln.
Du bist ja unsere AfD-Watcherin und kennst dich super aus, was bei denen passiert. Diese hohen Ergebnisse jetzt für die AfD in Hessen, zweitstärkste Kraft mit über 18%, in Bayern drittstärkste mit über 14%. Hat dich das als AfD-Kennerin überrascht, schockiert, oder hast du das auch schon so ein Stück weit kommen sehen?
Wie soll ich sagen? Also es hat sich ja schon angedeutet in den Umfragen vorher, dass vor allem in Hessen die AfD mit einem wirklich sehr guten Ergebnis rechnen kann. Dass die AfD jetzt zweitstärkste Kraft in Hessen geworden ist, da muss ich sagen, das hat mich dann doch überrascht, weil ich meine, es ist ja interessant, wenn man sich diese Wahlergebnisse anschaut, man hat ja zwei Dimensionen, auf die man dann gucken kann. Da ist ja zum einen die reine Stärke in Prozentpunkten, da hat sie in beiden Ländern deutlich zugelegt. Punkt für die AfD war der Abend gestern ein großer Erfolg, das kann man gar nicht anders sagen. Ich glaube auch, dass es die Partei längerfristig verändern wird. Und was natürlich dann halt auch immer nochmal so eine zweite Dimension ist, die wichtig ist, ist in welcher Reihung treten eigentlich die Parteien auf, weil 18,4%, da würde man jetzt sagen, ist ja eigentlich erstmal gar nicht so viel, aber die Tatsache, dass sie damit auf Platz 2 kommen in Hessen, noch vor den Grünen und vor der Kanzlerpartei SPD, das ist natürlich auch eine deutliche Wählerbotschaft, die sich damit verbindet. Und in Bayern hätte ich mir durchaus vorstellen können, dass es doch einen größeren Abstand gibt zwischen den Freien Wählern und der AfD. Ich hatte eigentlich, aber das ist wirklich nur so ein Bauchgefühl gewesen, muss ich zugeben, ich hätte gedacht, dass die Freien Wähler nach dieser ganzen Flugblatt-Affäre Aiwanger Solidarisierungseffekte doch noch irgendwie einen stärkeren Schub bekommen und die AfD da nicht ganz so punkten kann, dass ihr deshalb vielleicht auch Aufmerksamkeit fehlt in Bayern. Aber das ist ja jetzt auch nicht eingetreten.
Dann kommen wir doch einfach gleich mal dazu. Also woran hat es gelegen? Womit hat die AfD gepunktet bei so vielen Leuten? Oder ist die AfD eigentlich gar nicht selbst verantwortlich für ihre hohen Ergebnisse, sondern die anderen Parteien?
Ja, also ich würde sagen, es gibt ja im Moment so ein Bündel an externen und internen Faktoren für den Erfolg. Man sieht es ja auch im Bund. Also man muss natürlich halt auch sagen, dass die AfD in beiden Bundesländern auch von dem deutlichen Bundestrend profitiert hat, wo die AfD ja bei 22%, also über 20% liegt, Klammer auch auf hier, vor der Kanzlerpartei SPD. Man kann das ja eigentlich nicht oft genug betonen. Die internen Faktoren, ich glaube, die sind relativ schnell abgehandelt. Das ist einfach ein geschlosseneres Bild, was die AfD nach außen abgibt seit dem Parteitag in Riesa, seitdem man sich im innerparteilicher Kritiker, ich würde sagen, im Vorstand entledigt hat. Es gibt diese gut laufende Doppelspitze aus Tino Chrupalla und Alice Weidel, die sich nach außen im Gegensatz zu früher mit anderer personeller Besetzung einfach nicht mehr so viel streiten, sondern da hat man das Gefühl, die ziehen an einem Strang. Man sieht halt auch, dass bei beiden das Medientraining, was sie bekommen, offensichtlich gut angeschlagen hat. Ich habe heute noch mal mit jemandem aus der Partei telefoniert, der meinte, naja, Alice Weidel würde Interviews jetzt auch beenden und Tino Chrupalla würde das mittlerweile im Fernsehen auch, wie war die Formulierung, halbwegs unfallfrei hinkriegen. Der war ja letztens zum Beispiel bei Hart aber fair. Also das heißt, man hat da irgendwie ein bisschen ein anderes Erscheinungsbild und dann kommen die externen Faktoren. Es ist halt einfach schlicht und ergreifende Themenlage, die ihr zu Pass kommt und die sie bearbeitet. Thema Migration, damit wird die AfD einfach assoziiert. Da können wir auch nachher nochmal drauf eingehen. Hohe Energiepreise, Inflation. Also das heißt, dieses alte Spiel von wegen, Leute sind verunsichert, Leute haben auch schlicht und ergreifend Angst davor, was die aktuelle Weltlage, was aber auch politische Entscheidungen in Berlin für ihren Geldbeutel heißen. Und davon profitiert die AfD. Und man muss halt auch sagen, sie kann sich eine Stammwählerschaft aufbauen und diese auch halten. Das sieht man nicht nur an den reinen Wahlergebniszahlen, sondern zum Beispiel, interessant ist ja auch immer dieser Blick bei Infratest DIMAP, da wird angefragt oder abgefragt, ist das jetzt eine Entscheidung aus Enttäuschung oder Überzeugung? Bisschen unterschiedliche Werte in Bayern, 50-50, 47% sagen, ich wähle die Partei aus Überzeugung. Interessant, plus 9% aus Enttäuschung über die anderen, 46% die Wahlentscheidung, minus 10%. Und in Hessen noch ein bisschen anderes Bild, da sagen 38%, ich habe aus Überzeugung AfD gewählt, aber auch hier plus 9 aus Enttäuschung über die anderen, 55%, minus 7. Also das heißt, die AfD schiebt sich hier so Stück für Stück in so ein bestimmtes Wählermilieu hinein und kann sich dort auch verankern.
Aber wenn wir nochmal bei den externen Faktoren, hast du es jetzt genannt, bleiben, du hast jetzt schon angesprochen, die Ampel, die großen Sorgen insgesamt um die Weltlage. Wer hat denn die AfD besonders stark gemacht? Also war es die Ampel mit Heizungsgesetz und Co., wogegen die Leute jetzt protestieren wollen? Oder vielleicht auch die Union? Das werfen ja auch viele Menschen vor, dass die mit ihren teilweise sehr populistischen und auch rechtslastigen Aussagen die AfD stärkt.
Ich glaube, es ist beides. Also das, was mir Leute unter anderem aus Hessen, also ich komme persönlich aus Hessen, habe mich jetzt mit ein paar Leuten unterhalten, da war schon so, dass da zwei Dinge beobachtet wurden, die sich jetzt, finde ich, auch in diesem Wahlergebnis niederschlagen. Dass die AfD mehr oder minder als die einzige Partei wahrgenommen würde, die wirklich mal was anderes machen würde. Also dass die CDU zwar mit Boris Rhein und diesem auch moderaten Kurs schon auch punkten kann, so im Sinne von verlässlicher Landesvater etc. pp. Aber aus AfD-Milieus wird ja halt immer wieder vorgeworfen, dass die CDU sowohl die Grundlage für die heutige Migrationspolitik gelegt hat mit den Entscheidungen von 2015 und dann zum Beispiel auch für den Ausstieg aus der Kernenergie mitverantwortlich gemacht wird. Zwei Punkte, wo die AfD gänzlich andere Positionen vertritt. Also das heißt, für manche, die über die Ampel frustriert sind, ist die CDU dann nicht unbedingt die Bank, wo man dann den Protest und den Frust dann abwerfen kann, sondern da ist es dann halt schon eher die AfD, die davon profitieren kann. Und was ich auch interessant finde, was ich auch so ein bisschen mit meinen Beobachtungen aus dem Landtagswahlkampf deckt. Ich habe mir das in Hessen und in Bayern auch selber angeschaut, war dann ganz überrascht. Ich war in meiner Heimatstadt, da war dann irgendwie auf dem Marktplatz, alle Parteien waren vertreten und es war augenscheinlich, dass bei der AfD am meisten los war. Also das heißt, es findet auch eine Entstigmatisierung statt. Man sieht es in Hessen zum Beispiel sehr deutlich, dass zum Beispiel in kleinen Städten, in Dörfern relativ hohe Ergebnisse erzielt wurden. Robert Lambrou, der hessische Spitzenkandidat, hat das so formuliert, naja, sie bekommen jetzt quasi am Stammtisch keinen mehr auf den Deckel, wenn sie AfD wählen. Und das, glaube ich, ist ein zutreffender Punkt, dass das nicht mehr diesen Igitt-Faktor hat. Und es gibt da auch einen Marker, also es gibt eine Zahl, die man sich dazu anschauen kann. Die wird erhoben vom Institut INSA. Das ist die sogenannte negative Sonntagsfrage bzw. die Potenzialanalyse. Und da sieht man, wie der Ablehnungseisberg der AfD quasi in der Sonne schmilzt. September 2023 sagen 56% der Befragten, sie könnten sich niemals vorstellen, AfD zu wählen, also der Igitt-Faktor. Aber vor 2 Jahren war diese Zahl noch 70%. Also das heißt wesentlich höher. Und hier sieht man, wie dann so ganz langsam quasi, was diese Front der Ablehnung dann auch abrüttelt.
Aber das finde ich total interessant, dass du sagst, dieser Igitt-Faktor geht verloren, weil gleichzeitig diese größere Einheit oder Geschlossenheit, die du auch vorher angesprochen hast, die der AfD vielleicht zugute kommt, das ist ja auch eine Geschlossenheit, die eher noch weiter nach rechts geht, oder? Also ich habe in der Taz heute, glaube ich, den Satz gelesen, dass es bemerkenswert sei, dass die Radikalisierung und die Normalisierung der AfD so parallel verlaufen. Würdest du dem zustimmen? Also dass die AfD gleichzeitig radikaler, aber in den Augen vieler Bürger harmloser wird?
Ja, was heißt harmloser? Also ich glaube, die Wählerinnen und Wähler haben dann schon ein recht klares Bild von rechtsextremen Tendenzen. Es gibt da 2 Zahlen aus Bayern. Da sagen 67% der befragten AfD-Wählerinnen und Wähler, dass die AfD im Kern eigentlich eine rechtsextreme Partei ist. Und dann sagen, und das ist für mich ehrlicherweise die Zahl des Tages, 85% der Befragten sagen, es ist mir aber egal. Ich wähle sie trotzdem, weil die AfD Themen anspricht, die aus der Sicht dieses Wählermilieus dann besonders wichtig sind. Also das heißt, Migration, Stoppen der Migration, Stoppen von Überfremdung, Energiepreise etc. Und es gibt, das ist durchaus auch eine Selbstbeobachtung. Also man sieht ja jetzt, das ist ja auch deutlich geworden, zum Beispiel durch diese Korrektivrecherche, eine ganz starke, klare Russlandfreundlichkeit, Russlandnähe, wo man eigentlich immer argumentiert hat, mit so einem russlandfreundlichen oder putinfreundlichen Kurs würde man im Westen Deutschlands nie Erfolg haben. Das ist eher so ein Ding für den Osten, das wird im Westen nicht zünden. Offensichtlich ist es den Wählerinnen und Wählern egal. Ich habe mich mit einem liberalen oder was heißt sogenannten liberalen Vertreter der AfD aus der Bundestagsfraktion der letzten Woche unterhalten. Der meint so ein bisschen so, ach naja, im Kern könnte die AfD auch kurz vor Moskau stehen. Das wäre den Wählern egal, solange halt die AfD dann gegen Migration austeilt. Also da scheint es eine gewisse Indifferenz zu geben. Und es ist offensichtlich für viele Leute dann halt eben nicht mehr der Punkt, der sie davon abhält, die AfD zu wählen.
Aber heißt das, du hast ja jetzt auch schon gesagt, das ist dann eben nicht mehr, vielleicht nicht mehr nur ein Ostphänomen. Man hat ja bei diesen Wahlen auch insgesamt, würde ich sagen, einen Rechtsrutsch gesehen. Also Grüne, SPD, über die Linke brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr reden, haben in beiden Bundesländern ganz stark verloren. In Bayern sind es am Ende um die 70% für Parteien rechts der Mitte. Heißt das, Deutschland tickt auch einfach wirklich wesentlich weiter rechts als vielleicht noch vor ein paar Jahren?
Ja, das kann ich mir ehrlicherweise schon vorstellen. Also es gab ja vor wenigen Tagen die Vorstellung der sogenannten Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, an der es durchaus auch methodische, wie soll ich sagen, Kritik gibt. Aber es gibt trotzdem ein paar interessante Zahlen, 2 Stück. 15% der dort Befragten sagen, dass sie sich als Mitte-Rechts selber verorten. Und in der letzten Studie, die gerade mal 2 Jahre her ist, waren das 10%. Also das heißt, man sieht auch hier in der Selbstwahrnehmung eine Rechtsverschiebung. Und 15%, das ist ja nur durchaus eine Hausnummer. Und man sieht auch, das ist das, was diese Studie als Graubereich bezeichnet hat, um die 20% von Menschen, die einfach keine ganz klare Ablehnung mehr zu rechtsextremen Aussagen haben oder so ein bisschen indifferent, ambivalenter sind und da durchaus dem einen oder anderen zustimmen würden und damit halt dann auch durchaus empfänglich sind für Argumentationsmuster, wie sie ja auch die AfD vorbringt. Das darf man nicht vergessen. Also von daher habe ich so das Gefühl, es gibt auf der einen Seite die Verunsicherung, auch dass es den Leuten jetzt quasi an den eigenen Geldbeutel geht. Also ich glaube, das ist halt ein Punkt auch mit dieser ganzen Haltungsdebatte, wo Menschen quasi, auch wenn es nur eine gefühlte Gefahr ist, dass sie irgendwie ihr Häuschen verlieren könnten. Aber ich glaube, dann auch hohe Energiepreise, wo halt ganz viel der Lebensgrundlagen des Alltags, auch des absolut persönlichen Nahbereiches irgendwie in Frage gestellt zu sein scheint, dass das halt Leute verunsichert hat und die AfD kommt dann und sagt, naja, bam, wir können das alles anders machen, ist doch viel einfacher, wir schmeißen die Ausländer raus, wir machen Nord Stream 2 wieder auf und die Welt ist wieder schön, dass das offensichtlich auch ein bisschen verfängt.
Dann müssen wir gleich nochmal drauf gucken, was bedeutet das jetzt für die Ampel, aber ich wollte dir noch eine andere Frage vorher stellen, weil wir jetzt immer so viel über die AfD im Osten geredet haben, über die Höcke AfD. Es waren ja trotzdem noch Landtagswahlen und weil du Hessen gut kennst, die AfD überall gut kennst, die Bayern-AfD und die Hessen-AfD, muss man irgendwas Spezielles über die wissen? Sind die auch so wie die Höcke-AfD?
Nee, Sie setzen schon noch ein bisschen andere Akzente. Also vielleicht mal kurz zur Bayern-AfD. Also wenn man beide vergleicht, muss man sagen, dass die Bayern-AfD durchaus ein bisschen schrillere Töne im Wahlkampf angestoßen hat. Spitzenkandidatin war Katrin Ebner-Steiner unter anderem, die da überhaupt nicht verlegen war, die von der Ampel als politische Missgeburt gesprochen hat, auf dem Gillermoos unter anderem. Und Höcke war auch im Wahlkampf. Ich habe mir das angeschaut in Peißenberg, in der Stadthalle oder in so einer Veranstaltungshalle dort, im Wahlkreis von Alexander Dobrindt auch noch. Und da ist halt richtig ausgeteilt worden. Also da waren dann noch Leute unterwegs mit so T-Shirts, Erdinger Patrioten. Also da war es quasi so das volle Programm und der Saal hat getobt bei Höcke. Also der hat da richtig Stimmung gemacht. Das hat man sich in Hessen so ein bisschen verkniffen. Robert Lambrou, das war der dortige Spitzenkandidat, der hat es, finde ich habe mir das auch in der Nähe von Darmstadt mal in so einer Veranstaltung dann angeguckt, der hat dann versucht, diesen Dreiklang, den er selber setzt, aus konservativ, bürgerlich, freiheitlich dann irgendwie so ein bisschen zu verpacken. Aber wenn man da ein bisschen an der Oberfläche kratzt, sieht man sofort das zweite Gesicht der AfD Hessen, unter anderem Andreas Lichert, sein Co-Vorsitzender, große Flügelnähe, lange Verbindung zum Institut für Staatspolitik des rechten Publizisten Götz Kubitschek, der wiederum auch auf dem Radar des Verfassungsschutzes ist. Christine Anderson hat da gesprochen, die für die Landesliste Hessen ins Europaparlament geht, mit einer also Fülle an Verschwörungserzählungen, wo ich also sagen muss, da habe ich auch noch einiges Neues gelernt. Ich war irgendwie auf eine Art und Weise beeindruckt, aber also die AfD Hessen wird oft als Partei der zwei Gesichter beschrieben, mit Robert Lambrou sozusagen als gesittet und moderat vorne, aber ganz anderen Unterströmungen. Und da würde ich sagen, nach dem, was ich da gesehen habe, stimmt das schon auch.
Okay, da müssen wir jetzt auf die Ampel gucken. Die hat bei den Landtagswahlen massiv verloren, alle drei Parteien. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie reagiert sie darauf? Und abgesehen davon, dass natürlich alle sagen, vielleicht nicht so viel in der Öffentlichkeit streiten wäre gut, habe ich da jetzt so ein bisschen zwei unterschiedliche Herangehensweisen oder Forderungen gesehen. Einmal, dass die Ampel ja eben mal checken muss, wie die Mehrheitsmeinung im Land ist und sich mehr danach richten muss. Also härtere Flüchtlingspolitik, vielleicht weniger ambitionierte Klimapolitik und so weiter. Und dann eher so die gegensätzliche, dass man sagt, die Ampel darf sich nicht von rechts die Themen aufdrängen lassen. Also wenn die Ampel auch den Anschein erweckt, Migration wäre tatsächlich das größte Problem unserer Zeit, dann stärkt sie damit eben die AfD. Wie siehst du das?
Also ich glaube halt, dass die Ampel jetzt also einen völligen Schuss vor den Bug, also einen richtigen Warnschuss bekommen hat, und zwar alle Parteien, und ich würde sagen tatsächlich die SPD vorne dran. Also das muss man sich einfach mal vor Augen führen. 15,1% in Hessen, im Heimatland der Bundesinnenministerin, also die dort als Spitzenkandidatin antritt. Also größer kann die Klatsche eigentlich nicht sein. Ich habe das heute so ein bisschen so wahrgenommen, also dass man oder auch schon in den Tagen vorher eigentlich den Eindruck gehabt, dass man irgendwie schon ein bisschen andere Stellschrauben setzen will, dass man Belastungen vermeiden will, also zum Beispiel im Bau dann keine weiteren, nicht noch mehr Klimaneubaustandards dann da irgendwie obendrauf setzen möchte. Nur ob das dann irgendwie das Ruder rumreißt, das weiß ich nicht. Ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass bestimmte progressive oder fortschrittliche Projekte verfolgt werden, also wie zum Beispiel Selbstbestimmungsgesetz für Transpersonen, Cannabis-Legalisierung, dass man das jetzt doch auch irgendwie durchzieht und hofft, dass man sich möglichst wenig dabei streitet. Ich finde, man muss eigentlich sich an das halten, was Uwe Jun heute bei Phoenix gerade nochmal gesagt hat, Politikwissenschaftler aus Trier. Der hat halt einfach gesagt, die Ampel muss sich vor Augen führen, dass sie als ganze Bundesregierung wahrgenommen wird und eben halt nicht nur als Summe der Parteien. Und ich glaube, man muss von dieser Parteienlogik weg, so schwierig das auch ist.
Was heißt das jetzt für Olaf Scholz, weil du die SPD und auch Nancy Faeser ja nochmal so rausgegriffen hast, was müsste der jetzt machen? Nancy Faeser entlassen, wäre das schon mal ein erster Schritt, würde wahrscheinlich nicht viel helfen, ne?
Also ganz ehrlich, also wenn man mich persönlich fragen würde, würde ich sagen, ja. Also ich finde auch nicht, dass sie als Innenministerin bislang vorher so eine gute Figur gemacht hat. Auch diese Hängepartie rund um dieses Thema Grenzkontrollen, und dann sind es Stationäre. Nee, es sind dann doch nicht Stationäre. Und jetzt sind sie vielleicht noch nicht mal beantragt worden. Also ich finde, das ist der Situation im Moment nicht angemessen. Es ist natürlich dann am Ende irgendwie eine politische Entscheidung. Auch die Parität, also die geschlechtergerechte Besetzung im Kabinett spielt da natürlich eine Rolle. Bislang hält Olaf Scholz noch an ihr fest, aber es ist aus der SPD-Spitze durchaus bekannt, dass nicht alle überzeugt waren von dieser Doppelrolle als Innenministerin plus hessische Spitzenkandidatin. Man hat es jetzt durchgezogen. Ich glaube halt aber, dass Nancy Faeser einfach so viel Angriffsfläche bietet und das halt in einer politisch oder migrationspolitisch wirklich heiklen Phase, dass ich das persönlich für unklug halte. Aber ich bin ja auch nicht der Bundeskanzler.
Gott sei Dank bist du nicht der Bundeskanzler, sondern arbeitest bei uns hier. Danke, Nadine.
Ja, schönen Nachmittag. Ciao.
wie verrückt diese Zeiten sind, in denen ständig irgendwo neue Gewalt, neue Kriege ausbrechen. Das sieht man vielleicht auch ganz gut daran, welche Nachrichten dann keinen großen Platz bekommen, obwohl sie das eigentlich müssten, weil sie auch extrem tragisch sind. Und hier im Podcast jetzt im Grunde dasselbe, aber ich wollte es zumindest noch unterbringen, weil auch in Afghanistan hat am Samstagmorgen ein Albtraum angefangen. Seitdem hat es mehrere Erdbeben gegeben und die Zahl der Toten ist nicht ganz klar, aber wahrscheinlich über 2000.
Wir kamen nach Hause und sahen, dass nichts mehr übrig war. Alles war zu Sand geworden. Wir fingen an, mit Schaufeln und allem, was wir hatten, zu arbeiten, um die Frauen und Kinder aus den Trümmern zu holen. Wir haben 30 Verwandte, die gestorben sind. Wir haben nichts mehr, keine Decken oder irgendetwas anderes. Wir sind hier draußen in der Nacht gewesen, mit unseren Verstorbenen.
Ziemlich düster, also dieser Wochenstart kann man nicht anders sagen, aber ja, so ist es dann eben. Leonard Ameln und ich, Josephine Schulz, wir haben diese Folge zusammen gemacht. Danke an alle, die zugehört haben, und ich bin dann morgen auch schon wieder da. Deshalb tschüss, bis morgen.